Und wir freuen uns, also erstmal wir, so schätze ich das ein, ne? Wir haben hier eine richtig gute Zeit in Rinteln. Also wir sind happy, stimmt Simon? Ja, sehr gut. Simon, Nadine und ich sind happy, ich glaube die anderen auch, die ruhen sich gerade ein bisschen aus. Genau. Übrigens, in ungefähr 2 Monaten dürfen wir da hier sein, freuen wir uns sehr drauf, als Mitarbeiter von Gotteshaus dann, da ist ja Feuerkonferenz hier. Und mit Martin und Sigrid Baron, ne, geht es weiter auch an dieser Stelle. Herzliche Einladung, das wird sicherlich eine sehr, sehr gute Zeit. Und wir haben die Freude und das Vorrecht gehabt, auch und haben das weiterhin, mit Gotteshaus eine Glaubensschule konzipieren zu dürfen. Und die kann man kostenfrei runterladen im Internet oder auch kostenfrei bestellen. Also diese Bücher hier könnt ihr euch kostenfrei bestellen. Bislang sind 9 Bände draußen. Der 10. Band soll dieses Jahr im Mai kommen, so der Plan. Genau. Was ich sagen wollte, ja, was denn? Ja, ich freue mich auch, genau. Was ich sagen wollte, das hier ist der 9. Band. Das ist der bis jetzt letzte Band, den wir da gemacht haben. Und da geht es genau um das Thema frei vom System der Welt. Also wenn du dich noch ein bisschen damit beschäftigen willst, über das Wochenende hinaus, aber jetzt keine Lust hast, irgendwelche Bücher zu kaufen, das hier kannst du kostenfrei bestellen. Unter www.gottes-haus.de gehst du einfach auf den Punkt gratis. Da findest du diese Bücher verlinkt. Kannst sie, wie gesagt, wenn du nicht auf die Bestellung warten willst, dann könntest du quasi jetzt noch oder heute Abend ins Internet gehen und dir das Buch als PDF runterladen. Und da behandeln wir zum Beispiel auch die Frage, was bedeutet das denn ganz konkret, aus dem System der Welt rauszugehen. Also auch das, wo wir jetzt heute Abend drüber nachdenken. Wenn es dich auch, was wir vorher so ein bisschen bewegt haben, kannst du gerne nachlesen in Band 9 oder Streckenabschnitt 9. Es geht ja um den Weg, der ist in Etappen aufgegliedert, das sind die Kapitel. Und genau, Streckenabschnitt 9 behandelt das Thema frei vom System der Welt. Ja, unsere Freunde Rolf und Jutta, die leiten ja hier in Hameln in der Nähe einen Hauskreis oder Arche, wie nennt? Arche, sorry, genau, eine Arche. Und die haben tatsächlich alle 9 Bände schon durchgemacht. Und weil wir noch nicht fertig waren mit Band 10, haben sie einfach wieder von vorne angefangen. Das ist auch eine Methode, ne? Finde ich gut. Ja, das darf sich ja auch setzen, ne? Also ganz kurz geht es uns darum, was macht ihr, wenn jetzt, sagen wir, euer Nachbar, der klingelt und will vom Glauben was wissen, der bekehrt sich. Was macht ihr dann mit dem? Jesus hat ja gesagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Ne? Also macht sie zu Jüngern. Und wie macht man Menschen zu Jüngern? Was muss man denen denn da beibringen? Was soll man die lehren? Und das ist einfach uns ein Anliegen gewesen, da so, das ist so unser Versuch, das zu beantworten, was aus unserer Sicht alles reingehört und womit man vor allem anfangen sollte. Die Reihenfolge ist ja auch nicht egal. Ne? Der Hebräerbrief spricht ja zum Beispiel davon, dass die geistlich noch im Frühstadium sind, die brauchen Milch und später, wenn sie herangewachsen sind, dann brauchen sie feste Nahrung. Genau. Erstmal die Grundlagen, das Fundament, die Identität und später dann auch Sachen wie Heiligung, ne, Freiheit von der Vergangenheit, so diese richtig knackigen Sachen. Also guckt es euch gerne mal an, www.gottes-haus.de und dann /Weg. Falls ihr es nicht kennt, könnt ihr auch gerne später nochmal kommen, wie bei dem anderen auch, die Adresse euch abfotografieren oder wie ihr wollt, ne? Okay, Halleluja. Ja, da kann ich ja gleich auch mal kurz ein bisschen was draus vorlesen. Ich werde mir gleich mal hier die Stelle markieren. Einfach, dass ihr mal so einen Eindruck von dem Buch bekommt. Wir haben ja vorhin gesehen, Babylon ist böse, Babylon ist schlecht, Babylon wird von Satan regiert und Gott sagt, wir sollen raus aus Babylon. Und jetzt, heute Abend, wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wie geht das eigentlich? Was heißt es konkret, aus Babylon rauszugehen und was heißt es nicht? Und da möchte ich einfach mal hier aus Streckenabschnitt 9 vorlesen. Gleich mal zum Anfang, um so ein paar Missverständnisse zu vermeiden. Wie gesagt, könnt ihr euch kostenfrei bestellen, wenn ihr mögt, das Buch. Um erstmal Missverständnisse zu vermeiden, ein paar Punkte, was es nicht bedeutet, aus dem Weltsystem rauszugehen. Ja? Es bedeutet nicht, dass du ab jetzt ein Leben als Einsiedler in den Bergen oder als Aussteiger auf einem Hausboot führen musst. Es bedeutet nicht, dass du kein Vermögen oder keinen Wohlstand besitzen darfst. Es bedeutet nicht, dass du keine gut dotierte Tätigkeit ausüben darfst oder dass dein Geschäft nicht florieren darf. Es bedeutet auch nicht, dass du keinen Erfolg haben darfst. Es bedeutet nicht, dass du die Rechte, die dir das System in dem Land, in dem du lebst, gewährt, nicht nutzen darfst, wozu auch alle Arten von Versorgungsansprüchen zählen. Ich sage mal zumindest die Versorgungsansprüche, wo man nicht sündigen muss, um die in Anspruch zu nehmen. Ne? Es bedeutet nicht, dass du nicht mehr an gesellschaftlich angesehene Veranstaltungen oder renommierten Empfängen teilnehmen darfst. Es bedeutet nicht, dass du sämtliche Mitgliedschaften in lokalen oder überregionalen Vereinen oder Verbänden kündigen musst. Und es bedeutet nicht, dass du keine Hilfen mehr bei Ämtern beantragen darfst. Das ist nicht gemeint. Es geht um die Frage, worauf du dich verlässt. Und es geht im Prinzip darum, da möchte ich jetzt mit euch drüber sprechen, das Herausgehen aus dem System dieser Welt ist etwas Geistliches. Babylon, haben wir gesehen, war zur Zeit des Alten Testaments eine Stadt im Natürlichen, in die konnte man rein und rausgehen. Wenn Gott jetzt aber sagt, geht raus aus Babylon, aber Babylon als Stadt steht gar nicht mehr, meint er ja, dass wir das System verlassen. Und wie gesagt, dieses Rausgehen ist ein geistlicher Prozess. Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen zu beschreiben, was es mit diesem geistlichen Prozess auf sich hat. Wie kann man sich das vorstellen? Und der Punkt ist, je nachdem, wo du stehst, also wir haben in den letzten Jahren erlebt, da gab es diverse menschenverachtende Maßnahmen in den letzten Jahren und da sind Menschen gegen aufgestanden, die haben sich gewehrt. Es sind zum Beispiel auch ja, Mediziner aufgestanden, haben dagegen protestiert und auch Professoren oder Juristen, Anwälte, alle, da gab es so einige Menschen, die haben protestiert. Und was aufgefallen ist, es sind überdurchschnittlich viele dagegen aufgestanden, die im Rentenalter waren. Die also nicht mehr so direkt um ihre Bezüge fürchten mussten, die nicht mehr direkt mit der Herausforderung zu kämpfen hatten, dass ihnen vielleicht, wenn sie auf irgendeiner Demo gesehen werden, am nächsten Tag der Job gekündigt wird. Na, also wir merken, klar hat das auch verschiedene Gründe, warum jetzt Menschen in einem gewissen Alter dagegen aufgestanden sind, aber ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass die freier sprechen konnten. Diejenigen, die zum Beispiel die Professoren, die schon im Ruhestand waren und die Professoren, die noch aktiv sind, die haben sich dann eher zurückgehalten. Das konnte man ganz klar sehen, wenn du überlegst, welche Gesichter sind so bekannt aus dem Widerstand auch gegen die Maßnahmen der letzten Jahre, sind das doch eher die Pensionierten gewesen. Und man erkennt einfach daran, je nachdem, wo man steht, kann es auch was Unterschiedliches bedeuten, wenn du im Beruf stehst oder wenn du zum Beispiel auch deine Familie versorgen sollst oder wenn du noch in der Ausbildung bist oder das ist ganz unterschiedlich. Und das Herausgehen aus dem System ist deswegen auch was Unterschiedliches. Und es ist so, ich habe, Moment, wann habe ich das eigentlich geschrieben? Habe ich das Buch geschrieben? 24? Ich weiß es nicht mehr. Vor ein paar Jahren habe ich das Buch geschrieben und ich kann mich noch gut an diese Stelle erinnern. Wir haben erstmal so diese Sachen, die ich jetzt so ein bisschen euch dargestellt habe, in den letzten zwei Sessions so ein bisschen überlegt, wie ist das strukturiert, wie kann man sich das vorstellen. Und jetzt kam dieser Punkt, wie sieht das Rausgehen aus? Und als ich das geschrieben habe, das war tatsächlich wirklich, also ich empfinde das, das war so ein Download, wie man sagt. Ne? So ein Download, ich habe einfach so, also ich habe geschrieben und geschrieben, dann auf einmal hatte ich so den Eindruck, ich soll eine konkrete Geschichte aufschreiben. Also so eine Geschichte, die man sich ausdenkt und die habe ich einfach nicht irgendwie so groß überlegt. Ich habe die einfach so runtergeschrieben, dann kam die nächste Geschichte und die nächste. Ich habe also drei Geschichten geschrieben, was dieses Herausgehen bedeuten kann. Und die möchte ich euch jetzt gleich vorlesen und ich möchte euch bitten, auch hört sie euch einfach mal an und hinterher möchte ich mit euch drüber nachdenken, was diese Geschichten gemeinsam haben. Das sind nämlich Geschichten aus verschiedenen Bereichen. Ich hab eine Geschichte von einem Krankenpfleger aufs Herz gekriegt, von einem Pastor und von einer Frau, die an eine Schauspielschule ist und Karriere machen will. Ne? Und das sind also ganz verschiedene Lebensbereiche, aber an einem Punkt treffen die sich. Und ihr könnt ja mal hinhören und schauen, ob ihr herausfindet, was diese Geschichten gemeinsam haben, wo der gemeinsame Punkt ist, wo diejenigen, die da beispielhaft beschrieben werden, aus dem Weltsystem rausgehen. Okay? Gut, hört es euch einfach mal an. Also, Geht aus ihrer Mitte heraus. 2. Korinther 6, das haben wir vorhin gelesen. Geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab. Dieses Gebot Gottes ist unmissverständlich und es richtet sich eindeutig an jeden Jünger von Jesus Christus. Wie aber funktioniert das konkret? Wie kann ein geistliches Hinausgehen aussehen? Dazu ein paar Beispiele. Auf einer Station arbeiten 2 Krankenpfleger. Aufgrund eines angeblichen Gesundheitsnotstandes werden beide von ihrem Vorgesetzten unter Druck gesetzt, niemanden mehr zu den Patienten zu lassen. Weder Freunde noch Angehörige. Selbst wenn die Patienten leiden, sich nach ihren Angehörigen sehnen und nach ihnen fragen oder gar im Sterben liegen. Während der eine Krankenpfleger um seinen Job bangt und aus Angst vor seinem Chef jede noch so sinnlose Maßnahme einfach stumpf umsetzt, beginnt der andere Pfleger damit, Angehörige schwer leidender Menschen heimlich durch den Hintereingang zu ihren Verwandten zu lassen. Dieser Pfleger hatte zuvor ebenfalls Angst um seine Arbeitsstelle. Noch am frühen Morgen des Tages, an dem diese menschenverachtende Verordnung in Kraft treten sollte, ging er eingeschüchtert und hilfesuchend in seiner Küche auf und ab. Doch weil er Jesus Christus nachfolgt und ihm gehorchen will, bat er ihn um sein Reden und eine weitere Bestätigung für den Weg, den er gehen sollte. Daraufhin schlug er die Bibel auf und der Herr führte ihn zu folgenden Versen. Apostelgeschichte 5. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ermutigt durch das klare Reden Gottes, überwindet er in der Folge alle Furcht durch die Kraft des Heiligen Geistes und entscheidet sich, Gott tatsächlich mehr zu gehorchen als den Menschen. Er beschließt, konsequent diesen Weg zu gehen, ganz gleich, ob es ihn nun den Job kostet oder nicht. Er weiß durch die Verheißung Jeschuas, dass Gott sein Versorger ist und nicht der Arbeitgeber. Daher vertraut er dem Herrn und geht mutig den Weg der Zivilcourage in einem zutiefst verdorbenen System. Das war die erste Geschichte von dem Krankenpfleger. Jetzt kommt die zweite. In einer Kleinstadt gibt es 2 christliche Gemeinden. Eine von ihnen genießt einen ausgesprochen guten Ruf. Sie wird regelmäßig wohlwollend in der Tageszeitung erwähnt. Das Versammlungsgebäude ist edel und liegt mitten im Stadtzentrum. Mehrere hochwertig gestaltete Schilder weisen auf diesen Ort hin. Ein paar Mal im Jahr wird die Gemeinde sogar vom Bürgermeister besucht, worauf man außerordentlich stolz ist und den Besuch daher oft Wochen im Voraus von der Kanzel ankündigt. Die andere Gemeinde liegt in einem Industriegebiet am Rande der Stadt in den Kellerräumen eines stillgelegten Textilwerks. Sie erscheint nicht häufig in der Tageszeitung und wenn sie dort genannt wird, dann rücken manipulativ gestaltete Texte und nebulöse Andeutungen diese Gruppe in die von Pastoren gefürchtete Sektenecke. Wenn Menschen im Verdacht stehen, jemanden aus dieser Gemeinde zu kennen, empfinden viele von ihnen ein starkes Drängen, sich mit deutlichen Kommentaren von dieser Versammlung abzugrenzen. Man will nicht mit der Gemeinde in Verbindung gebracht werden, auch andere geistliche Leiter warnen vor ihnen. Was war geschehen? Einige Jahre zuvor hatte man in der Kommune die Vertreter verschiedener Religionen zu einem offiziellen Empfang geladen und anschließend zwecks Austausches einen runden Tisch durchgeführt. Bei diesem Anlass legte man den Pastoren der Gemeinden auf subtile Art und Weise nahe, dass gerade in der aktuellen Zeit, wo es doch so viel unerträgliche Hassrede im Internet gäbe, ganz besonders auf die Wortwahl und die Themen der Verkündigung geachtet werden müsse. Sollte sich in der Zukunft herausstellen, dass es in dieser Hinsicht kommunikative Vorzeigeprojekte in der Stadt gäbe, könnten diese sicherlich mit einer beachtlichen finanziellen und organisatorischen Unterstützung rechnen. Während der eine Pastor sich von diesen Lockrufen des Weltsystems ködern ließ, seine Predigten immer mehr verwässerte und herausfordernde Worte der Bibel mit wohlklingenden theologischen Phrasen geschickt umschiffte, rang der andere Pastor nächtelang im Gebet mit der Frage, wie er auf dieses, in Anführungsstrichen, Angebot reagieren sollte. Nach einer eindrücklichen Vision vom vergehenden Glanz Babylons und nachdem Jesus ihn zu den Bibelstellen Galater 1, da geht es darum, Galater 1, Vers 10, predige ich den Menschen zuliebe oder Gott zuliebe, fragt Paulus, und Offenbarung 2, Vers 9 und 3, Vers 1, das ist in den sieben Sendschreiben, zwei bestimmte Stellen, nachdem Jesus ihn zu diesen Stellen geführt hatte, wusste der Pastor, was zu tun ist. Erfüllt mit dem Feuer des Heiligen Geistes, hielt er eine Predigtserie über die drohende Verdammnis, das kommende Gericht und über Jesus, den einzigen Namen, in dem wir gerettet werden können. Daraufhin gab es eine scharfe Zweiteilung in der Gemeinde. Während einige Jesus ihr Leben mit Entschiedenheit ganz neu hingaben und dem Pastor seitdem äußerst dankbar für seine klare, kompromisslose Verkündigung sind, verließen andere die Versammlung, um sich der Gemeinde des Bürgermeisters anzuschließen, weil es dort gesellschaftlich relevantere Predigten ohne fundamentalistische Hassrede zu hören gäbe. Das war Beispiel 2. Jetzt kommt Beispiel 3. Zwei Frauen hatten von Jugend an den großen Traum und die tiefe Sehnsucht, eines Tages als Schauspielerin berühmt zu werden und im Filmgeschäft Karriere zu machen. Beide arbeiteten hart und unermüdlich daran, ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. Dabei mussten sie das Geld, das sie mit mehreren arbeitsintensiven Jobs verdienten, fast komplett wieder ausgeben für die Finanzierung von Schauspielschulen, Reisen an verschiedene Filmsets, Unterkunft und teure Designerkleidung, die man in diesem Business nun mal so trägt. Kurzum, sie waren voll investiert, um ihren Traum zu verwirklichen. Nach zahlreichen Jahren kargen Lebens und langen Wartens tat sich eines Tages für beide die scheinbar großartige Gelegenheit auf, ein Casting einer landesweit bekannten Produktionsfirma für ein vielversprechendes Filmprojekt wurde angekündigt. Beiden war klar, dass sie alles dafür tun müssten, um hier erfolgreich zu sein und eine der begehrten Rollen zu ergattern. Über diverse Kontakte aus der Schauspielschule erfuhren die Frauen, dass der für das Filmprojekt verantwortliche Regisseur angeblich Mitglied in einer, Zitat, humanistischen Vereinigung, Zitat Ende, sei. Eine Aufnahme in eben diesen elitären Club würde die Chancen für eine positive Berücksichtigung beim Casting nicht unerheblich beeinflussen, merkte ein Dozent fast beiläufig in einem Nebensatz an. Diese Äußerung genügte allerdings völlig, um die Aufmerksamkeit der beiden Frauen nur noch auf ein Ziel zu fixieren. Dieser edle und vornehme Club musste es sein. Er schien wie die Tür ins Showbusiness. Völlig gefangen waren sie seit diesem Tag von dem Gedanken, wie man bloß in eine solche Vereinigung aufgenommen werden könnte. Und die Zeit drängte, denn der Termin für das Casting rückte immer näher. Eine Woche später kamen die beiden Frauen auf einer Schulfeier erneut mit ihrem Dozenten ins Gespräch. Mit ebenso beiläufig klingendem Tonfall wie zuvor merkte er an, dass die Party der Fachschaft zwar ganz nett, aber nicht mit den festlichen Empfängen der humanistischen Vereinigung zu vergleichen sei. Dort gehe es ganz anders zu und man käme schnell mit sehr einflussreichen Leuten in Kontakt. Die Blicke der Frauen sprachen Bände. Daraufhin bot er ihnen, vermeintlich gönnerhaft an, sie bei einer der nächsten Gelegenheiten als Freunde der humanistischen Vereinigung auf die Gästeliste zu setzen. Beide nahmen das Angebot innerhalb von Sekundenbruchteilen freudestrahlend an. Nach dem Empfang, auf dem sie sich fühlten, als liefen sie wie auf Stelzen und wo sie von verschiedenen Seiten unauffällig taxiert wurden, trat man erneut an die beiden Frauen heran. Ihr Besuch auf dem Empfang sei zwar registriert worden, aber um den Regisseur vollends von ihrem Engagement für, Zitat, humanistische Werte, Zitat Ende, zu überzeugen, sei es nötig, an einem Aufnahmeritual teilzunehmen, um in den engeren Kreis der Anwärter auf eine Mitgliedschaft zu kommen. Bei dieser Zeremonie müssten sie lediglich verschiedene kleine Aktionen mitmachen und ein paar Treuegelübde für die Vereinigung ablegen. Aber das sollte dann im Gegenzug reichen, um den Regisseur für das anstehende Casting gewogen zu stimmen. In der Nacht vor dem Aufnahmeritual schlief eine der beiden Frauen sehr unruhig. Sie konnte es sich nicht erklären, aber immer wieder musste sie an ihre Jugendzeit zurückdenken, als sie noch Teil einer lebendigen christlichen Gemeinde war. Nachdem sie in alten Fotoalben geblättert hatte, entdeckte sie die Bilder von ihrer Glaubenstaufe und eine alte, etwas vergilbte Entscheidungskarte, auf der das Datum und die Uhrzeit notiert war, an dem sie Jesus Christus ihr Leben übergeben hatte. Sie staunte, das Datum lag fast 20 Jahre zurück. Doch irgendetwas regte sich in ihr, ja, sprach zu ihr, versuchte ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wie ein Film liefen Bilder aus der Jugend vor ihrem inneren Auge ab. Sie sah die Begeisterung, die sie nach ihrer Taufe empfunden hatte, und die Liebe zu Jesus, die in ihrem Herzen brannte. Dann, als würde die Szene wechseln, zeigte der Heilige Geist ihr eine Situation aus der späteren Jugendzeit, als Film und Fernsehen zunehmend ihr Herz gewannen. Sie erkannte, dass sie sich mit jeder Kinovorstellung und jedem Wunschgedanken, ein Filmstar zu sein, immer mehr von Jesus entfernt hatte. Sie erinnerte sich an ihre ersten Auftritte auf kleinen, lokalen Bühnen und die begeisterten Reaktionen der Zuschauer über ihre Leistungen, die ihr Herz gefangen nahmen. Ihre Liebe zu Gott war nach und nach der Liebe zum Showbusiness gewichen. Die Frau legte sich in dieser Nacht nicht mehr schlafen, sondern sie nahm sich ihre Teenie-Bibel, die sie zur Taufe geschenkt bekommen hatte, und begann darin zu lesen. Es fühlte sich an, als hätte jemand einzelne Verse nachträglich fettgedruckt und mit einem Textmarker für sie unterstrichen. Sie begann, diese Passagen laut auszusprechen, zum Beispiel diese: Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Oder dieser Vers: Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit einer gottfernen Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Oder dieser Vers: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Oder dieser Bibelvers: Ihr legt großen Wert darauf, dass man euch für Menschen hält, die nach Gottes Willen leben. Aber Gott kennt euer Herz. Was Menschen für beeindruckend halten, das verabscheut er. Tränen der Buße strömten über ihre Wangen, als sie zu Jesus und zur ersten Liebe umkehrte. Die Frau wurde am nächsten Tag nicht bei der humanistischen Vereinigung angetroffen und auch nicht beim wenig später stattfindenden Casting der großen Filmgesellschaft. Stattdessen traf sie sich mit ihrem Vermieter, um den Vertrag für ihr bescheidenes Apartment zu kündigen. Den Besitzer bat sie um Entschuldigung für den kurzfristig geplanten Auszug, aber sie müsse einfach das tun, was sie den Vater tun sehe, und den Weg gehen, den Jesus für sie habe, und der führe sie zurück in ihre Heimatstadt und zu den Menschen ihrer Gemeinde. So ließ die Frau den Vermieter staunend zurück und zog fröhlich und dankbar ihres Weges. Dies war der letzte Tag, den sie in der großen Stadt verbrachte, der großen Stadt, die ihr so viel versprochen und nichts davon gehalten hatte. Ende. Diese drei kurzen Geschichten waren lediglich fiktive, frei erfundene Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen. Doch erkennst du den einen Punkt, der alle diese Erzählungen miteinander verbindet? Was hat im Leben der Menschen den entscheidenden Unterschied gemacht? Denke bitte einmal kurz darüber nach. Was haben die Geschichten gemeinsam und was hat im Leben der Menschen den Unterschied gemacht? Genau. Meinst du, er hat nur zu denen geredet? Nee, aber es ist richtig, das Reden Gottes, hatte Rolf gesagt. Habt ihr eine Gemeinsamkeit bei den Geschichten erkannt? Ja? Bitte? Richtig, sehr gut. Genau, ja? Ja, genau. Genau, alles, was ihr sagt, ist richtig. Gott redet, dann sind, also gute Reihenfolge auch, du sagst, ne, Gott redet zu den Menschen, dann geht es um uns, dass wir gehorsam sind, und wie du sagst, wir haben eine Wahl. Und die Gemeinsamkeit der Geschichten ist, dass in allen Situationen die Menschen, die dem Wort Gottes gehorsam waren, aus dem System rausgegangen sind, also geistlich, innerlich unabhängig davon waren. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, sind in den Fängen des Systems geblieben. Und ich habe da länger drüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich, dass es kein Zufall ist. Ich glaube tatsächlich, dass das Wort Gottes der sichere Schutz ist, wenn wir es wirklich für uns in unserem Leben anwenden. Also ich möchte ein Beispiel geben. Jesus sagt ja, wir sollen uns nicht sorgen. Wir sollen noch nicht mal um das Morgen sorgen. Ja, und gerade habe ich ja zitiert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles andere zufallen. Jetzt ist der Punkt ja, dass das Weltsystem genau da ansetzt und die Menschen zum Gehorsam zwingen oder nötigen oder verleiten will, dass man ihnen, das ist zum Beispiel eine, das ist ja noch eine, ja, das ist etwas, was auf einer niedrigen Stufe stattfindet, dass man den Menschen wirtschaftliche Konsequenzen androht. Das ist zum Beispiel eine der ersten Maßnahmen, die das System ergreift, um Menschen auf Spur zu bringen. Ne? Also sagen wir mal, ihr wisst ja noch mit der Pyramide, brauchen wir jetzt nicht nochmal einblenden, dass, ja, da, die da in irgendeiner Pyramidenebene haben halt von den Dämonen oder vom Feind irgendeine komische Agenda entwickelt bekommen und wollen die umsetzen, nehmen dazu dann die Leute, die auf den unteren Ebenen sind, die sollen dann wiederum Gesetze erlassen, um die Bevölkerung in eine bestimmte Richtung zu drängen, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel eine bestimmte medizinische Behandlung zu nehmen oder. Ne? Und dann ist das Erste, was die machen, dass diejenigen benachteiligt werden per Gesetz, die nicht mitmachen. Die müssen dann also mit finanziellen Einbußen rechnen. Und leider zeigt die Erfahrung, dass diese einfache Maßnahme schon reicht, um gefühlt, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber um gefühlt 99% der Bevölkerung im Prinzip auf die Spur zu bringen. Bitte? Zum Beispiel. Ja? Also es reicht tatsächlich oft dieses eine Ding, wenn Menschen wirtschaftliche Nachteile zu befürchten haben oder Unannehmlichkeiten irgendeiner Art oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass sie einfach, das reicht auch schon oft, dass die bei den Behörden dann irgendwie ganz ne, so einen langen, komplizierten Behördengang machen müssen, dass sie irgendwas dreimal beantragen und einreichen müssen und wenn sie einfach mitmachen, dann winkt man die einfach durch. Ne? Also so, das ist sehr, sehr niederschwellig, aber es reicht tatsächlich oft schon, um die allermeisten Menschen dazu zu bewegen, einfach mitzumachen. Ne? Und viele sagen, ja, das macht man halt so. Ne? Das andere wäre Quatsch, da hätte man ja, müsste man ja mehr bezahlen oder so. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, solche Begründungen. Und es reicht tatsächlich oft, um Menschen in die Richtung zu bringen. So, wenn wir jetzt aber so positioniert sind, dass wir sagen, wir haben das nicht in der Bibel gelesen, sondern wir leben das wirklich, dass wir uns nicht sorgen wollen um das Morgen, dass wir davon nicht unsere Entscheidungen abhängig machen, dann ist das wie ein, wenn du mit einem Schiff in einer stürmischen See unterwegs bist, dann ist das wie, wenn du da das Ruder, den Kurs eingeschlagen hast und das Ruder des Schiffs, was das Schiff auf Kurs hält, trotz der Wellen, die irgendwie von links und rechts oder oben, unten, hinten, vorne auf das Schiff einprasseln wollen, das Schiff segelt trotzdem den Kurs weiter. Und so verstehe ich das, wenn man dann an diesem Punkt im Bereich der Bibel gefestigt ist, sage ich mal. Also ich glaube wirklich, das ist ja das, was man schon, also auch in den Gemeinden lernt, dass die Bibel wichtig ist und dass es wichtig ist, danach zu leben. Aber was das wirklich bedeutet, in letzter Konsequenz, da fehlt es nach meiner Wahrnehmung dann oft. Und dieser Punkt stellt aber aus meiner Sicht sicher, dass man vor den Einflüssen der Welt geschützt ist. Und das kann man auf verschiedene Punkte runterbrechen. Es ist immer die Antwort des Wortes Gottes, die, wenn wir sie befolgen, die uns davor schützt, den falschen Weg des Systems zu gehen. Das System arbeitet immer entweder mit Verlockungen, Anreizen oder Androhung von Strafe und das kann, wie gesagt, auf einem relativ niedrigen Level sein, bis hin zu Verfolgung, Bedrängung und so weiter. Ne? Aber das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Und da möchte ich euch mal kurz nochmal was draus vorlesen, hier aus dem Buch. Also diese unterschiedlichen Beispiele, die ich gerade vorgelesen habe, haben eben nach meiner Wahrnehmung eine Gemeinsamkeit. Immer dann, wenn ein Mensch beschlossen hatte, nach den Prinzipien des Wortes Gottes zu leben, war er sicher vor den Verlockungen Babylons. Und immer dann, wenn ein Mensch sich von den Worten der Bibel entfernte, öffnete sich dadurch ein großes Einfallstor für die dämonischen Versuchungen des Weltsystems. Also das Wort Gottes ist der sichere Schutz vor Verführungen, wenn wir es wirklich auch befolgen und nicht nur als Lippenbekenntnis oder so. Dabei ist es zunächst einmal egal, ob jemand seinen Job als Krankenpfleger unbedingt behalten will, als Unternehmer mehr Erfolg haben möchte oder eine Karriere in der Filmindustrie begehrt. Wenn er sich dabei außerhalb der guten Gebote Gottes bewegt, begibt er sich in größte Gefahr und wird durch Sorgen, Ängste, Nöte, Begierden oder Abhängigkeiten zum Spielball des satanischen Weltsystems. Die Verlockungen können sehr unterschiedlich aussehen. Doch letztlich sind sie allesamt ein Teilbereich Babylons, aus dem wir herausgehen sollen. Ich sage dir, es ist kein Zufall, dass die wunderbaren Gebote Gottes, wenn wir sie befolgen, der einzig effektive Schutz vor dem Weltsystem und seinen Einflüssen sind. Denn, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, wenn jetzt auf der einen Seite die Welt will, dass sich Menschen aus Existenzängsten und Sorge um den Arbeitsplatz und zu faulen Kompromissen hinreißen lassen, sagt Jesus, dass wir uns noch nicht mal um das Morgen sorgen sollen. Wenn die Welt will, dass Menschen aus Angst vor Ausgrenzung, falscher Angepasstheit und Konformitätszwang zu dem Unrecht lieber schweigen, das vor ihren Augen geschieht, sagt uns Jesus, dass wir die nicht fürchten sollen, die nur den Leib töten, aber der Seele nichts anhaben können. Oder wenn wir bewundernd zu Stars und Promis aufschauen, das für etwas Erstrebenswertes halten, im System groß rauszukommen, dann sagt uns Jesus, dass das, was bei den Menschen hoch angesehen wird, für Gott ein Greuel ist. Nochmal zur Erinnerung, Greuel bedeutet etwas bei Gott Ekelauslösendes. Das findest du auch in 5. Mose 7, 25 bis 26, wenn du da mal nachgucken willst. Genau. Wenn die Welt will, dass wir auf die Sprachrohre ihres Systems hören und unser Denken in ihr Narrativ pressen lassen, sagt uns Gott, dass wir den falschen Propheten keinen Glauben schenken, sondern auf sein Wort hören sollen. Denn die Worte, die er spricht, sind Leben und heilsam für unseren ganzen Körper. Wir sehen, der sicherste Schutz vor den Verlockungen dieser Welt ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass es immer genau das Gegenteil ist. Gott will, dass wir uns nicht sorgen, das Weltsystem will, dass wir uns sorgen. Gott will, dass wir keine Angst haben. Das Weltsystem versucht gezielt, Menschen in Angst zu versetzen. Warum? Weil sie dann leichter manipulierbar sind. Eines der bekanntesten Beispiele, vermute ich mal, ist dieses Schockpapier aus dem Jahr 2020, was ja auch öffentlich geworden ist, wo man eben überlegt hat, wie man jetzt mit dem angeblichen Gesundheitsnotstand umgehen will. Und man hat überlegt, man will die Bevölkerung auf Spur bringen, indem man eine gewünschte Schockwirkung erzielt. Ne? Also sie haben ganz klar kommuniziert, sie wollen die Menschen mit Angst manipulieren. Ne? Denn dann lassen sie sich leichter steuern. Gott will natürlich nicht, dass wir Angst haben. Gott sagt uns hunderte Male in seinem Wort, fürchte dich nicht. Nur ich habe dir geboten, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Es hat mal jemand gesagt, dass Gott, dass insgesamt 365 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich fände es plausibel, dass Gott uns jeden Tag sagt, fürchte dich nicht. Eines der meisten, wenn nicht das meiste, das häufigste Gebot. Das Weltsystem will die Menschen zum Beispiel jetzt auch mit dem Thema Krieg und so weiter in Angst halten. Mit verschiedenen Sachen sollen die Menschen in Angst gehalten werden. Existenzängste, Ängste um Gesundheit, Ängste um alles Mögliche. Man will den Ängste um total irrationale Ängste um angeblichen Klimawandel und völligen Schwachsinn. Also das, was die sich ausdenken, ist die ganze Bandbreite. Ne? Man will die Menschen in Angst halten. Wenn die Menschen Angst haben, sind sie leichter manipulierbar. Ne? Das ist das System. Und es ist immer so. Mir fällt kein Beispiel ein, wo es so ist, dass nicht das, was das Reich Gottes will, das, was die Bibel sagt, nicht komplett das Gegenteil ist von dem, was das Weltsystem macht. Es ist immer entgegengesetzt. Jedes Beispiel, was ich mir ausdenke oder was ich da jetzt auch geschrieben habe, es ist immer so, der Feind will die Menschen dazu verführen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt den Applaus der Menschen lieb gewonnen haben, Karriere zu machen. Und Gott sagt, achtet nicht auf den Applaus der Menschen, sondern achtet darauf, Ehre bei Gott zu haben. Es ist immer, immer entgegengesetzt. Ne? Und das ist das, was ich so wahrnehme. Ich habe vorhin in der Pause mit jemandem gesprochen, oder ich habe sogar mit mehreren gesprochen, die haben auch so ein bisschen was von ihrem beruflichen Hintergrund gesagt, dass sie auch gezweifelt haben, ob sie da diesen Weg gehen sollen, ob sie in so einem Beruf unterwegs sein sollen. Letztlich aber doch den Eindruck gehabt, dass Gott sie dahin geführt hat. Und ich möchte euch da tatsächlich auch ermutigen, nicht die falschen Schlüsse zu ziehen. Denn das Herausgehen ist nicht unbedingt, dass du deinen Job kündigst. Nach meinem Empfinden, das kann sein, das gibt's, also soll vorgekommen sein, dass Menschen auch ihre Berufe gekündigt haben. Nenadin, die hat ja mal, war mal Sängerin. Sorry, vergib mir, natürlich, du bist eine wundervolle Sängerin und ich liebe dich. Als Sängerin angestellt und hat den Job halt, den Dienst halt, die Arbeit gekündigt. Genau. Was ich sagen wollte, du musst nicht, es heißt nicht zwangsläufig, dass du deinen Job kündigst. Das habe ich in der Pause gemacht, das ist etwas, was viele beschäftigt. Was viel wichtiger ist, als deinen Job zu kündigen, ist die innere Bereitschaft zu haben, jederzeit den Job zu kündigen. Also pass auf, sagen wir, du hast einen gut bezahlten Job, was auch immer. Keine Ahnung, bist in der Automobilbranche, wobei das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel. Wir haben ja gerade ganz am Anfang bei Session 1 darüber gesprochen, dass die Agenda von den Satanisten ja ist, die Wirtschaftsniveaus zwischen Dritte Welt und Erster Welt anzugleichen. Das heißt ja nicht, dass sie die Dritte Welt auf Erste Weltniveau heben wollen, sondern sie wollen die Erste Weltländer wirtschaftlich ruinieren. Ne? Also deswegen, aber egal. Jetzt sagen wir, du hast einen guten Job, wo auch immer. Oder in der Stahlindustrie, was auch immer. So, und richtig gut, läuft richtig gut, du hast sogar einen netten Chef und hast richtig gute Mitarbeiter und läuft einfach. Ne? Und du hast ein schönes Haus, was auch immer. Ist alles super, da kannst du Gott für danken. Was hier, genau, jetzt kommt das Aber, was aus Babylon rausgehen heißt in diesem Fall, ist nach meinem Empfinden Folgendes. Du bist Gott dankbar für das. Du bist dankbar für das Haus, bist dankbar für die Stelle, bist dankbar für das schöne Auto, das du fährst. Aber du hängst dein Herz nicht dran, denn überleg mal, was ist bei den meisten Menschen das Problem, auch in den letzten Jahren? Ne? Warum haben die meisten Lehrer bei schülerverachtenden Maßnahmen mitgemacht? Weil sie ihren Beamtenstatus nicht verlieren wollten. Das ist ganz einfach, das sagen sogar die meisten. Schau mal, gerade Beamte, das ist so ein Ding, gerade bei, also Lehrer, viele sind ja verbeamtet und ich weiß das aus dem Studium. Ich habe ja auch mit vielen studiert, die diese Lehrerlaufbahn wirklich angestrebt haben, denen dieser Versorgungsanspruch sehr wichtig war, denen dieses Beamtendasein so geboten hat. Und wenn jetzt jemand sowas anstrebt, sagen wir, der hat Erfolg, der schließt sein Studium ab und kriegt dann eine Beamtung, das heißt dann immer da, also in den Schulen zum Beispiel, da gibt es manchmal so einen Scherz, ne, dann, wenn die ihre Beamtenzeugnisse kriegen, dann sagen die so halb im Scherz, ha, der kriegt jetzt lebenslänglich, ha, ha, ha. Also damit ist gemeint die lebenslängliche Verbeamtung. Ich war ja mal im Referendariat, deswegen habe ich diese Geschichten mitgekriegt und ich habe da immer gesessen und gedacht, ja, das klingt aber wirklich, das hat noch einen anderen Anklang und den habe ich eher so wahrgenommen bei diesen Geschichten, aber das ist auch egal jetzt gerade. Auf jeden Fall, jetzt hat jemand Erfolg und jetzt hat er also seine lebenslange Verbeamtung in der Tasche. Und jetzt denkt er, oh toll, jetzt hat er also ein sicheres Gehalt und die Pension, die winkt auch noch. Jetzt fängt er an, sich ein Haus zu bauen und ein tolles Auto. Das läuft natürlich dann alles auf die Raten, ne? Das Haus mit einem riesen Kredit. Die Bank gibt natürlich gerne, weil er ist ja ein Beamter, das ist ja wunderbar für die Bonität. Und das Auto kriegt er deswegen auch auf Raten. So, jetzt läuft also so sein System. Jetzt hat er sein Haus, was er abbezahlen muss, sein Auto, was er abbezahlen muss und so weiter. Die Urlaube will man ja auch gerne hin. Ne? So ein Jahresurlaub soll es dann auch noch sein. Ist wie gesagt alles kein Problem, solange jemand nicht in dem Moment dann, wenn eine Situation aufkommt, wo er Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, wo er dann kneift, weil er denkt, oh, da sind ja noch Ratenzahlungen aufs Haus zu leisten. Dann halte ich mal lieber die Klappe. Also das ist nach meinem Empfinden rausgehen aus dem System. Wisst ihr, ich glaube, da müssen wir ein bisschen näher drüber nachdenken. Da müssen wir ein bisschen weiter rein bei diesem Thema. Wie ich geschrieben habe, ich glaube nicht, rausgehen heißt nicht unbedingt, dass du ein Eremit wirst und im Dschungel lebst oder keine Ahnung oder was auch immer. Es heißt auch nicht unbedingt, dass du jetzt sofort morgen irgendwas kündigen musst. Ich glaube, es geht vielmehr darum, in dem Herzen sich von Gott verändern zu lassen, die Bereitschaft zu haben. Denn das ist, glaube ich, das, was Gott von uns allen will. Wenn es darauf ankommt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit leider sehen mussten. Übrigens ganz stark bei Pastoren, ganz, ganz deutlich. die geschwiegen haben, weil sie ihren Pastorenjob nicht verlieren wollten. Das ist sogar überdurchschnittlich häufig bei den Pastoren. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass viele sogar mit guten Ansprüchen starten. Ja, viele starten schon, also ich glaube, viele meinen das auch ernst, wenn sie sagen, ja, ich will wirklich Jesus dienen und ich will, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Aber wisst ihr was, dann kommt es, dann haben sie vielleicht auch eine schöne Anstellung in der Gemeinde. Das ist dann eigentlich so ähnlich wie mit einem Lehrer. Dann fangen die vielleicht auch an, ein Haus zu bauen und so weiter und so fort. Haben auch irgendwie so ihre Raten am Laufen. Und dann kommt was in der Gemeinde, wo sie eigentlich Farbe bekennen müssten. Und dann wollen sie das aber nicht, weil sie wissen, wenn sie jetzt was sagen, dann könnte es Ärger mit den Ältesten geben. Oder sie müssten etwas sagen, wo sie den größten Spender der Gemeinde mit verärgern würden. Ne? Das sind so die Dinge, wo leider viele gekniffen haben, wo das Wort Gottes sagt, Galater 1, Vers 10, predige ich jetzt den Menschen zuliebe oder predige ich Jesus Christus zuliebe? Wenn ich den Menschen zuliebe predige, bin ich nicht mehr der Diener von Jesus Christus. Das ist ein ganz schön hartes Wort, klares Wort, aber ich glaube, diese Bereitschaft müssen wir alle entwickeln, nicht nur Pastoren. Ich habe das jetzt nur genommen, weil das auch ein sehr prägnantes Beispiel ist. Und das Herausgehen ist, zu schauen, okay, egal wo ich gerade bin, egal, was jetzt gerade der Status ist, egal, ob du Auszubildender bist oder in der Chefetage, ich glaube, die Bereitschaft ist, sich nicht von den manipulativen Methoden des Systems einschüchtern zu lassen. Ich glaube, das ist in erster Linie rausgehen aus dem System. Wir haben da jetzt heute noch nicht drüber gesprochen, aber das, was ja angestrebt wird, nach meiner Einschätzung, was jetzt gerade auch relativ aktuell ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, mit dieser digitalen Währung, digitaler Euro. Genau. Also, dass man irgendwann, das ist also funktioniert anders als das, was du jetzt hast, wenn du Online-Banking machst. Ich bin da jetzt kein Experte. Ich weiß, wir haben ja einige, die auch in dem Thema beruflich unterwegs sind. Also könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage. Aber das ist was völlig anderes, als wenn man jetzt Online-Banking macht, ne, also eine Überweisung tätigt, sondern es geht im Prinzip darum, dass man für die Menschen eine Währung zur Verfügung stellt, die es im Prinzip gar nicht mehr hier so Cash gibt, gar nicht mehr in Real, sondern die existiert im Prinzip nur noch in diesem System und dieses System ist auch nicht wie bei der Überweisung, sondern das operiert in Echtzeit, wie wenn du dann mit dem Handy irgendwo stehst und was bezahlen willst. Nur man kann diese Währung, diese digitale Währung, die kann man auch an Zusatzbedingungen knüpfen. Zum Beispiel könnte man sagen, dieses Geld, was du dann bekommst, also sagen wir, jeder Bürger kriegt einfach mal so ein Grundeinkommen, ne, 1.000 Euro oder was auch immer. Nur der muss diese 1.000 Euro in dem Monat, wo er sie kriegt, ausgeben. Sonst verfallen die einfach. Ne? Also das läuft dann einfach ab. Das kann man einfach programmieren, ganz einfach. Ja, das ist also nicht wie... Ja gut, das Geld, was man jetzt hat, da ist Inflation ein Thema, aber egal, das hast du zumindest. Das ist was, das, wenn du es bar zum Beispiel hast, kann man dir nicht ohne weiteres wegnehmen, sage ich mal. Ne? Wenn es auf dem Konto liegt, ist nochmal was anderes, aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Auf jeden Fall, was angestrebt ist, ist eben diese digitale Währung. Und dann kann man jetzt nicht nur programmieren, dass das innerhalb eines Monats verfallen könnte, man könnte auch programmieren, weil man ja nicht so viel Kraftstoff verbrauchen soll, darfst du halt eben nur in Supermärkten einkaufen, die so 15 Minuten um deinen Wohnort rumliegen. Ne? Das heißt, wenn du in einen Supermarkt fährst, der 20 Minuten von dir, deinem Wohnort entfernt ist und du willst da bezahlen, kommt auf einmal so Fehlermeldung, dritt, rot. Ne? Also kannst du da halt nicht kaufen. Kannst du nicht kaufen und verkaufen. Und dann kann man das natürlich immer weiter einschränken. Zum Beispiel, dass du nur bestimmte Sachen kaufen kannst. Zum Beispiel... eben keinen Sprit, weil die Bürger sollen ja gefälligst E-Auto fahren oder so ein Unsinn. Ne? Oder wenn du auf einer unliebsamen Demonstration gesichtet worden bist, übrigens gemeldet bei einer dafür eingerichteten Meldestelle, ne, von Denunzianten, dann könnte es auch sein, dass dein digitales Gehalt, dass das einfach mal gekürzt wird. Sag ich mal, ne? Dass das einfach mal so unliebsame Demonstrationen, sagen wir 25% einfach mal gekürzt, ne? Um die Menschen so ein bisschen mehr auf Spur zu bringen. Und so ist alles Mögliche denkbar, ne? Was man alles nicht mehr kaufen kann oder wie viel man kaufen kann, dass du in einem Monat halt nur noch 5 Blöcke Hefe kaufen darfst, aber nicht 10. Ne? Also Vorratshaltung ist nicht gerne gesehen. Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Und letztlich ist es dann natürlich auch so, das kann man aufs Extrem in die Spitze treiben, dass man auch sagt, wenn jemand nach gewissen Glaubensrichtung, wenn jemand sagt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, und wenn man also nicht bereit ist, bei diesen ganzen Sachen mitzumachen, dann könnte es sein, dass man dann hinterher gar nicht mehr kaufen und verkaufen darf. Ne? Also so wie wir es auch in Offenbarung 13, ich glaube Vers 16 finden, sie konnten nicht kaufen und verkaufen, es sei denn, sie hatten das Mahlzeichen des Tieres angenommen. Das ist natürlich das Extrem. Da sind wir noch nicht und es geht halt immer mit dieser scheibchenweisen Methode. Aber, weil wir diese Zeichen der Zeit erkennen sollen, müssen wir sehen, wo es hingehen soll. Und für uns ist es wichtig, einen Stand zu entwickeln, der sagt, egal was die wollen, ich mache nicht mit. Also für sich die rote Linie zu definieren, für sich klar zu machen. Und es ist wichtig, das vorher zu machen. Es ist wichtig, das zu machen, bevor das alles installiert ist und bevor diese Versuchung dann kommt. Vor dieser Stunde der Versuchung, die Wurzeln zu entwickeln. Wir haben ja dieses Gleichnis in Lukas Kapitel 8. Das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Gleichnis. Vielleicht magst du einmal, wenn es geht, Lukas 8 ab Vers 1 gerne einmal einblenden. Genau. Ja, und den nächsten Vers dann weiter bitte. Ich glaube, ab Vers 4 geht es los, ne? Mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Genau. Als nun eine große Menge zusammenkam, sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Und dann heißt es, der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Als er säte, fiel etlich seinen Weg und wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Das hatten wir gerade schon. Lukas 8, Vers 12 war die Erklärung. Jetzt Vers 6. Anderes fiel auf den Felsen, als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Dann weiter. Anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Fruchten. Als er es sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt mal ab Vers 12, da erklärt Jesus die Bedeutung. Die am Wege sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Das ist der nächste Vers. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Und jetzt Achtung, sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung, da steht übrigens Kairos, also zum Zeitpunkt der Versuchung, fallen sie ab. So, weil sie keine Wurzel haben. Jetzt ist es ja so, die sollen jetzt nicht im Zeitpunkt der Versuchung anfangen, Wurzeln zu entwickeln, sondern sie sollen das vorher tun, damit sie zum Zeitpunkt der Versuchung gefestigt sind. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt auch sehe. Es ist eine Zeit der Vorbereitung. Gott sagt oft auch in prophetischen Worten, bereitet euch vor. Und ich glaube, eine der wichtigsten Vorbereitungen ist natürlich erstmal auch, Gottes Stimme hören zu können, die Führung des Heiligen Geistes, im Wort Gottes fest gegründet zu sein, aber dann auch diese Wurzeln zu entwickeln. Und da trainiert Gott einen auch natürlich. Er führt einen, das habe ich einfach so auch so erlebt. Ja, zum Beispiel Nadine hatte ja die Stelle bei der Oper gekündigt und das war jetzt auch ziemlich herausfordernd für sie, dann dem Agenten zu erklären, warum sie jetzt nicht mehr da singen will. Ne, und dann ging es weiter. Ich weiß noch, ich hatte damals, also jetzt einfach, um das zu verdeutlichen, ich hatte damals so ein paar Chöre geleitet und also Gott hat uns verändert. Wir haben auf einmal gemerkt, sein Reden ist real, die Bibel ist Gottes Wort und so, aber ich hatte eben diese Jobs. So, und auf einmal fiel mir auf, oh, die Chöre singen ja Marienlieder. Das will ich ja gar nicht. Ne? So, habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Und dann bin ich innerhalb einer Woche den Job los gewesen. So, das heißt, wir hatten so ein paar herausfordernde Sachen am Anfang. Aber was ich gemerkt habe, auch wenn das nicht schön war, fiel es uns hinterher leichter, wo eben vielleicht auch herausforderndere Sachen kamen, trotzdem Nein zu sagen und die Position zu halten, sage ich mal, weil wir vorher schon durch so Vorbereitungen gegangen sind. So, glaube ich, will Gott auch uns jetzt in dieser Zeit vorbereiten im Hinblick auf das, was kommt. Gott hat es uns ja in seinem Wort gesagt. Wir sehen es bei dem, was jetzt gerade passiert. Wir erkennen die Zeichen der Zeit und wir sehen ja auch, wie diese Systeme arbeiten. Manipulativ, unter Druck setzen. Man will immer versuchen, die Menschen zu zwingen. Und die letzte Konsequenz ist eben dieses, okay, wenn man nicht mitmacht, kann man nicht mehr kaufen und verkaufen. Das ist aber die extreme Konsequenz, da sind wir ja noch nicht. Ja.
Wisst ihr, wir wollen nicht sagen, dass das leicht ist, im Gegenteil. Wir haben einige solcher Situationen schon durchgemacht, sind trainiert worden. Und in der Situation ist das ein Ringen. Es ist nicht so, wie jetzt können wir leicht darüber reden. Wir können sagen, ja, haben wir halt gesagt, wir sehen keine Marienlieder mehr und dann war der Job halt weg. Oder wie soll ich das jetzt dem Agenten erklären, wo ich unter Vertrag war? Das ist, jetzt können wir das leicht sagen. In dem Moment war das nicht leicht. Wir hatten, wie gesagt, schon einige solcher Situationen, deshalb bin ich froh, dass wir zusammen das einfach vor dem Herrn bewegen und das zusammen besprechen können. Wir sind ein Team. Wir gehen vor den Herrn und wir haben gesagt, Herr, was sollen wir machen? Was ist deine Antwort? Wie sollen wir das machen? Ich stand auch da mit Tränen. Ich habe geheult in bestimmten Situationen, weil das anstrengend war. Das war nicht leicht. Jetzt können wir darüber reden, jetzt freuen wir uns. Aber es ist einfach wichtig, dass ihr wisst, okay, wir wissen, es ist ein Kampf. Es ist nicht immer leicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine Situation gab, die leicht war in dieser Situation, also in diesen Sachen. Aber es geht einem viel, viel besser, wenn man weiß, man hat getan, was der Herr will. Und dann ist alles andere Schall und Rauch. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, in solchen Situationen zu sagen, okay, ich weiß, es ist gerade nicht leicht, ist mir aber völlig egal, das Joch von Jesus ist sanft, das trage ich und mit dem gehe ich voran. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, in diesen Situationen weiterzugehen. Egal wie unangenehm das vielleicht dann gerade ist, hinterher werdet ihr als Sieger daraus hervorgehen. Amen.
Vielen Dank. Ja, Nadine bringt da noch eine wichtige Ergänzung. Das ist gut, dass du das sagst. Das Weltsystem will die Menschen steuern, indem sie den leichteren Weg gehen. Ja, also es will immer einen leichten, also leichten in Anführungsstrichen, leichten Ausweg, den einfachen Weg. Weil das Fleisch ist ja tatsächlich so strukturiert. Menschen sind ja dann geneigt, diesen Weg zu gehen. Und das wissen ja die Satanisten und das weiß der Feind. Er hat ja die Menschen jetzt über viele Jahrhunderte studiert. Und deswegen ist das System ja so perfide, weil es bewusst die Schwächen der Menschen versucht auszunutzen. Das müssen wir wissen. Es versucht bewusst an die Triggerpunkte zu gehen, sage ich mal. Es versucht bewusst dieses Bedürfnis, das Menschen haben, nicht aus einer Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden. Ja, das ist eines der, deutlichsten Bedürfnisse, die wir auch einfach sehen können, was viele Menschen auch zurückhält. Und die Geschichten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, was wir auch gehört haben, ist, das ist auch nicht schön. Ne? Also was Menschen ja teilweise auch in Familien ausgegrenzt worden, bei der Arbeit, verschiedenste Situationen. Und davor schreckt der Mensch, wenn er nicht vom Heiligen Geist trainiert worden ist als Überwinder, schreckt er erstmal zurück und will irgendwie sich durchlavieren. Es heißt ja, vielleicht können wir mal Jakobus 1 ab Vers 2 anwerfen. Der Mensch will erstmal raus, wenn sowas kommt, wenn so eine Herausforderung kommt. Ne? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Hier steht, achtet es für lauter Freude. Ich weiß jetzt nicht, wer so in Jubelschreie ausbricht, wenn Anfechtungen kommen. Also ihr merkt, da an diesen Stellen im Wort Gottes, was übrigens oft so ein bisschen in den Mainstream-Gemeinden oft so ein bisschen an die Seite geschoben wird, da wird nicht so viel drüber gesprochen, aber da sehen wir, da ist noch was, was Gott uns beibringen will in diesem Punkt. Ne? Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Jetzt Vers 3. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das steht im Griechischen Hypomeno bei diesem Ausharren. Das heißt drunter bleiben. Das bewirkt, dass man in der Situation drunter bleibt. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Weil wenn eine schwierige Situation ist, dann will der Mensch, wenn er fleischlich unterwegs ist, will er erstmal irgendwie sofort den Ausweg finden. Irgendwie raus, irgendwie die Sache lösen und weg damit. Ne? Weghaben. Und die Bibel sagt aber, wenn wir mit Freude unter der Führung des Heiligen Geistes durch diese Herausforderung gehen und wenn wir standhaft, wenn wir drunter bleiben, einfach in der Situation, das ist eigentlich das, was ich auch so erlebt habe in den Situationen, es war nicht erforderlich irgendwie, dass man unbedingt jetzt besondere Heldentaten oder so vollbracht hat, sondern es war eigentlich wichtig, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich zu nehmen und drunter zu bleiben. Einfach nur drunter bleiben. Ne? Der Mensch will am liebsten irgendwie, dass das geklärt wird, dass das gelöst wird, dass man irgendwie schnell, hier, nee. So, und die Antwort Gottes ist nein, wir gehen weiter, Schritt für Schritt, von Tag zu Tag. Ne? Und so in diesem Drunterbleiben wird man trainiert. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das heißt, wir sind in der Schule, wir sind im Überwindertraining. Jesus sagt, wir sind mitten in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und wenn jemand in das Reich Gottes kommt, ja, also dann, Bernd hat es vorhin erwähnt, in Kolosser 1 heißt es, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So, kommt man aus Babylon raus. Wir haben gerade auch gesehen, Babylon versucht, Menschen aus dem Reich Gottes wieder zurückzuziehen. Und natürlich, jemand, der von Neuem geboren ist, der jetzt gerade zum Glauben gekommen ist, der ist tatsächlich auch besonders gefährdet. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch Menschen, die 10, 20, 30 Jahre dabei sind, dass die nicht auch irgendwie auf die schiefe Bahn kommen können. Salomo ist, finde ich, ein sehr warnendes Beispiel. Der hat richtig krass gestartet und ist dann total abgeschmiert. Das will ich damit nicht sagen, aber trotzdem, Menschen, die gerade ins Reich Gottes kommen, die müssen natürlich lernen, diese ganzen Sachen hinter sich zu lassen und dann zu verstehen, wo kommt man raus aus Babylon, was war das, wo ist man jetzt? Philippa, im Philippa-Brief heißt es, unser Bürgerrecht ist in den Himmel, wir sind also Himmelsbürger, wir sind neu geworden und jetzt ist es wichtig, als Himmelsbürger zu leben, als Überwinder zu leben. So, und das ist ja im Prinzip das Rausgehen aus Babylon. Das hat dann irgendwann auch Konsequenzen im sichtbaren Bereich, zum Beispiel, wie Nadine das jetzt erzählt hat, dass man eine Anstellung kündigt. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Ne, deswegen habe ich ja versucht, so ein paar Beispiele aus verschiedenen Sachen zu bringen. Zum Beispiel, dass man den Traum, Filmstar zu werden, ablegt. Oder dass man sich nicht von den Verlockungen des Weltsystems da, ne, als Pastor, dass man sich da nicht um den Finger wickeln lässt oder so, sondern dass man einfach zu dem steht, was das Wort Gottes sagt. Das ist übrigens, ich habe ja gesagt, das sind frei erfundene Geschichten, aber das mit dem Pastor, das ist leider etwas, was sehr oft passiert in unserem Land, dass diese faulen Kompromisse eingegangen werden. Und da bin ich der Meinung, jemand, der so, jetzt wie in dem Beispiel, der sagt, der Bürgermeister will nicht, dass man hier so anstößige Predigten hält, dann lassen wir das mal. Jemand, der sowas macht, weiß ich nicht, ist er noch Diener von Jesus Christus, ne, gemäß Galater 1, Vers 10? Vielleicht können wir das ja mal ganz kurz anschauen, Galater 1, Vers 10. Das ist schon ziemlich Klartext, was Paulus da schreibt. Rede ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ne? Und das ist leider etwas, ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber ich nehme es wahr, es gibt so einen Drang unter Pastoren, die haben da auch so ein ganz, ganz, ganz fromme Ausdrucksweisen für, ja, wie sie das nennen, sie wollen relevant sein, sie wollen Salz und Licht sein und so weiter, die haben so diesen Drang, sich bei den Behörden ihrer Stadt, dass sich mit denen gut zu stellen, ne? Sich da beim Bürgermeister beliebt zu machen, sage ich mal. Ne? Und jemand, der so in diesem System ist, wie der Bürgermeister, der hat natürlich ganz andere Erwartungen an so eine Gemeinde als Gott zum Beispiel. Das ist ja klar. Ja? Wir sollen ja das predigen, was Jesus will. Und so sind es ganz viele verschiedene Bereiche, aber es ist doch letztlich immer wieder dasselbe. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dafür kann man Pastor sein, dafür kann man Angestellter sein, dafür kann man auch Unternehmer sein oder Freiberufler. Wir kennen tatsächlich einige Unternehmer, die haben auf dem Herzen die Prinzipien des Reiches Gottes in der Wirtschaft auch zu repräsentieren. Also sie wollen ihr Unternehmen tatsächlich so führen, wie das Gottes Willen entspricht. Ne? Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Also so wie ich das erzählt bekomme, merken die schon den Gegenwind von dem System. Ne, das ist ja auch irgendwie klar. Aber trotzdem stehen sie da in diesem Bereich. Ja? Und es ist gar nicht so die Frage, wo du stehst, sondern es ist die Frage, woran dein Herz hängt. Und das sieht man eben dann nicht, wenn jetzt gerade die Wogen nicht so schlagen, sage ich mal. Ne? Wenn es jetzt gerade ruhig ist. Das sieht man eigentlich immer dann in der Krise. Da kann es eben sein, wie in den Geschichten beschrieben, dass da zwei Angestellte, zum Beispiel Krankenpfleger, was auch immer, dass die nebeneinander arbeiten. Man kann fast keinen Unterschied sehen bei den beiden. Aber wenn dann die Krise kommt, dann sieht man tatsächlich, was wirklich in dem Herzen ist. Dann wird das sichtbar. Und das ist die positive Seite von Krisen, die wir auch in den letzten Jahren hatten. Auch wenn es ernüchternd war, zum Beispiel, wenn wir auf die Gemeindelandschaft in Deutschland schauen, aber das Positive ist, es ist sichtbar geworden, wo wir standen. Die Herzen waren ja schon vorher so positioniert, aber erst die Situation hat dazu geführt, dass sichtbar wurde, wer wie positioniert ist. Und das war nicht schön, ja, also das war für uns auch nicht schön, aber letztlich bin ich dankbar dafür, denn wir haben es ja auch gerade gelesen, wenn wir dann durch solche Sachen durchgehen und wenn wir drunter bleiben, wenn wir dranbleiben, dann bringt das Bewährung hervor, dann ist Bewährung unseres Glaubens eine Folge. Und dann merken wir irgendwann, da sind Wurzeln gewachsen. Ich habe ja gerade dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerboden euch gezeigt. Und Jesus sagt, es geht darum, dass wir Wurzeln haben. Ne? Bei der einen Saat in dem Bild war das Problem, sie hatte keine Wurzeln. Da war der Boden nicht tief genug. Ne? Und wenn wir aber dranbleiben, Gott treu bleiben und drunter bleiben, in diesen Momenten, das ist wie wenn eine Pflanze in einem Gebiet ist, wo es heiß ist, wo die Sonne drauf scheint, habe ich mir sagen lassen, also ich bin da kein Experte, aber dann ist der Moment, wo die Wurzeln tiefer ins Erdreich reingehen, um da an die Wasservorräte zu kommen, in dieser Trockenzeit. Ne? Das heißt, wenn wir in diesen Trockenzeiten sind, ist es wichtig, nicht die schnelle Lösung zu suchen, sondern einfach drunter zu bleiben. Wenn wir den Eindruck haben vom Wort Gottes her, okay, das ist jetzt nicht das, was auf Gegenliebe in dem Umfeld von dir stößt, aber du hast trotzdem die Überzeugung, dass es richtig ist. Dann ist meine Ermutigung, bleib dran und die Früchte werden erkennbar werden. Du wirst es sehen und du wirst im Rückblick, also wie Nadine schon sagt, im Rückblick können wir sehr gut sehen, da ist was passiert, da sind Wurzeln gewachsen. Der Moment an sich, der ist unangenehm, ne? Hat Nadine auch gesagt, der Moment ist unangenehm und dann findet im Schlachtfeld, das Schlachtfeld der Gedanken ist ganz wichtig. In dem Kopf kommen dann alle möglichen Gründe vielleicht einem in den Sinn, warum es denn jetzt besser wäre, den Weg nicht zu gehen, zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir fest gegründet sein müssen. Und ich möchte das mit einem herausfordernden Wort zusammenfassen in Offenbarung 12, Vers 11, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig habe, mach mal rein, sonst, ja genau. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt in den Tod. Das, ihr Lieben, heißt nicht unbedingt, dass man als Märtyrer stirbt. Aber ich glaube, diese Haltung, denn das Leben nicht zu lieben bis in den Tod, kommt auch zum Ausdruck, wenn man sagt, wenn jetzt, sagen wir, du bist, weiß ich nicht, Kassierer oder wie auch immer, du wirst von deinem Chef gezwungen zu lügen oder menschenverachtende Maßnahmen umzusetzen oder was auch immer und du brauchst den Job eigentlich und der droht dir halt mit der Entlassung und so weiter, ist, wenn du diese Haltung hast, egal was der jetzt sagt, egal was der will, ich mache nicht mit. Das ist im Prinzip auch sein Leben nicht zu lieben bis in den Tod, weil das Fleisch will ja irgendwie dran festhalten, dass man vielleicht da, dass man sich einredet, ah ja, komm, dann macht man halt da mit und so weiter. Und wir überwinden durch genau diese Haltung, egal ob es jetzt um körperliche Verfolgung geht oder um diese Manipulationsgeschichten, wie zu sagen, egal was der will, egal was die wollen, ich mache nicht mit. Es ist wirklich diese, also es ist schon fast so eine Egalhaltung, aber es ist nicht, dass das trifft es nicht, aber wirklich dieses, ja, ich habe den Stand eingenommen und ich gebe ihn nicht preis. So. Und das ist wichtig, dass man sich vorher damit beschäftigt. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Bevor man zum Beispiel von euch verlangt, dass ihr lügt oder dass man Menschen mobbt oder manipuliert oder was auch immer. Ne? Das ist ja leider so gewesen. In den letzten Jahren, man hat, je nachdem, was für ein Beruf das war, teilweise Busfahrer oder Schaffner wurden ja gezwungen, das durchzusetzen, menschenverachtende Maßnahmen durchzusetzen zum Beispiel. Und viele haben es halt tatsächlich gemacht. Ne? Gibt auch immer wieder ganz nette Ausnahmen, wenn ich das auch mal berichten darf. Also Bekannte von uns, die haben damals dann bei sich sozusagen, als Lockdown war, haben sie so Hauskirche gemacht. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Tricks, habt ihr wahrscheinlich hier auch angewendet. Ne? Man kommt zu unterschiedlichen Zeiten, parkt ein bisschen die Straße runter. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, und dann haben die da eben auch sich getroffen. Und dann hat wohl ein Nachbar die verpfiffen. Ja, und hat bei der Polizei angerufen, weil damals war das ja verboten, sich mit mehreren Haushalten zu treffen. Hat er die verpfiffen und dann kam irgendwann die Polizei, die hatten gerade ihren Gottesdienst und dann klingelte es. Und der Mann ging dann an die Tür und dann stand da der Polizist und sagte, guten Tag, es gab hier einen Anruf aus der Nachbarschaft, feiern Sie gerade eine Corona-Party? Und der stand da ganz vor und sagte, nein? Also wie gesagt, was will der jetzt? Nein? Ah ja, gut, dann ist ja gut. Hier gab es eben eine Meldung, hier, dass es hier war und so, so und so, okay. Und dann ging der nochmal so ums Haus, dass der Nachbar das auch sah. Der Polizist ging mal einmal so ums Haus, guckte, dass der Nachbar zufrieden war, ne? Und dann fuhr er wieder ab. Das heißt, er hat passiven Widerstand ausgeübt. Der hat jetzt nicht seinen Dienst quittiert, aber der musste ja dahin fahren, aber der hat eine Frage gestellt, auf die der Christ gut mit Nein antworten konnte, weil er hat ja keine Corona-Party gefeiert. Das war ja alles richtig, ne? So, dann hat es so, okay, machen Sie nicht gut. Dann, also sowas gibt es auch, einfach mal um zu sagen, es gibt auch positive Situationen, einfach positive Geschichten in dieser ganzen Situation. Ne? Also ein weiser Umgang, genau. Man kann ja auf verschiedene Weisen Widerstand gegen das System ausüben. Ne? Deswegen, das wollte ich nur einfach mal so als kleine Nebenbemerkung bringen, das gibt es auch. Für uns als Nachfolger von Jesus ist aber Lukas 9, Vers 23 ganz, ganz wichtig. Wir folgen ihm nach und wir überwinden dieses System, wenn wir uns nicht von diesen Manipulationsmethoden leiten lassen. Das leiten wir lassen uns nicht leiten, wenn wir im Geist unterwegs sind, also wenn wir nicht im Fleisch unterwegs sind. Jesus sagt, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich, also jeden Tag aufs Neue und folge mir nach. Er verleugne sich selbst, er verleugne sein Ego, er verleugne das Fleisch. Und das ist das, was wir jeden Tag machen müssen, dürfen, sollen, als Jünger von Jesus. Sagen, wir folgen Jesus nach, wir verleugnen uns selbst und wir dürfen von ihm lernen. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und uns führst und leitest. Und ich glaube, das ist die wichtigste Haltung, um als Überwinder zu leben. Das ist die wichtigste Haltung, um aus Babylon rauszugehen. Wenn wir diese Haltung haben, ist ein bisschen wie bei Abraham, dann sind wir sozusagen in den Startlöchern. So, wir haben, sagen wir, haben das jetzt kultiviert und gesagt, okay, Jesus, und wir meinen das ernst und wir haben wirklich das Wort Gottes zu unserer Lebensgrundlage gemacht und dann gehen wir weiter. So wie Abraham. Abraham wusste nicht, wo es hingeht. Wir gehen also los. Wir haben das verstanden, wir machen nicht mit, wir folgen Jesus, wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. So, dann gehen wir los. Und jetzt gerade, ich weiß, es gibt verschiedene Szenarien, die sich so schon abzeichnen, aber jetzt gerade kann man ja leben, im Moment zumindest. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es die nächsten Monate aussieht, aber jetzt gerade gibt es jetzt nicht so viele Zwänge. Klar, es gibt die, aber irgendwie kommt man klar aktuell, sag ich mal. Es ist jetzt nicht die massive Krise, wo man, keine Ahnung, unter Druck gesetzt wird, medizinische Präparate zu nehmen, was auch immer, sondern im Großen und Ganzen jetzt gerade kann man sich irgendwie durchlavieren, sag ich mal. Ne? Aber wenn jetzt deine Situation käme, und das kann in deinem Beruf sein, wenn dein Chef dich zwingt zu lügen oder so, oder ne, dass er das, wenn es um eine Beförderung geht, ne, und man merkt, okay, man muss sich bei dem irgendwie beliebt machen, um die Beförderung zu kriegen. Irgendwie solche Sachen. Und du merkst aber, nein, das ist nicht mit dem Wort Gottes vereinbar. Dann weißt du einfach, okay, ich gehe weiter und ich mache meinen Dienst, ich bin treu, aber ich mache da nicht mit. Und dann ist wieder eine Situation, wo man wachsen kann. Ne? Wichtig ist also, wir nehmen die Positionierung vor, dann werden wir vom Heiligen Geist geführt. Vielleicht werden wir in die Wüste geführt, wie wir es bei Jesus gesehen haben. Vielleicht aber geht es erstmal so weiter, das liegt nicht in unserer Hand. Wisst ihr, wir können jetzt nicht sagen, so und jetzt nehme ich mal irgendwo einen Job an, um dann zu sagen, nö, ich mache nicht mit, ich kündige. Das funktioniert so nicht, sondern wir sollen unser Leben leben und gleichzeitig diese Haltung kultivieren und innehaben, die aus Babylon rausgegangen ist. Und wenn wir damit unterwegs sind, dann kommen diese Begegnungen. Dann kommen diese Herausforderungen eventuell und die können unterschiedlich sein. Aber wir müssen vorher wissen, wie wir reagieren, wenn sie kommen. Versteht ihr? Das ist, ich hoffe, ich habe das nachvollziehbar dargestellt, das ist das, was ich meine, aus Babylon rauszugehen. In unserem Herzen. Wir legen den Kurs fest. Wir sind keine Weltbürger, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, wir leben noch in dieser Welt. Wenn du jetzt nicht den Auftrag hast zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, wir tun das, was wir den Vater tun sehen. Weil du könntest jetzt ganz viel machen. Du könntest morgen eine Demonstration starten gegen Rundfunkgebühren. Oder du könntest versuchen, auf das Thema Menschenhandel aufmerksam zu machen. Alles Mögliche. Aber wenn das nicht das Mandat ist, was du von Gott hast, dann wäre das wieder aus dem Fleisch. Und dann wird das sehr negative Folgen haben. Das heißt, so funktioniert das auch nicht, sondern wir laufen in dem, was Gott für uns hat. Nur weil wir das jetzt hier verstanden haben, heißt das jetzt nicht, dass wir gegen bestimmte Sachen aufbegehren sollen, sondern wir haben es verstanden, die Zusammenhänge und wissen, wo wir nicht mitmachen dürfen. Und wir wissen ja auch nicht, Jesus sagt, wir sollen uns nicht um das Morgen sorgen. Wir wissen jetzt nicht, was morgen ist. Kann ja schon ganz anders sein. Nur mal theoretisch, ne? Wenn man sich nicht mehr treffen dürfte im Gottesdienst oder was auch immer, müsste man in der Situation schauen, wie Gott einen führt. Ja? Das heißt, die Vorbereitung ist das innerliche Prüfen, dass man sein Herz nicht an irgendwelche Dinge hängt. Ne? Denn dann wären wir angreifbar. Zum Beispiel, wenn unser Herz an dem Beruf hängen würde, den wir ausüben. Dann wären wir angreifbar vom System. Oder wenn unser Herz an der Anerkennung der Menschen hängen würde, dann wären wir auch angreifbar. Weil dann würde man Menschen androhen, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, damit sie mitmachen. Das heißt, wir bereiten uns vor, indem wir sicherstellen, dass das nicht der Fall ist. Und dann führt uns Gott einfach Stück für Stück durch diese Zeit. Und es geht in dieser Zeit sowohl das Unkraut auf, als auch der Weizen. Und wir müssen nur sicherstellen, dass wir auf der Weizenseite sind. Und dann lassen wir den Herrn den Wachstum schenken. Dann lassen wir Gott dieses Wachstum schenken und gehen weiter in diesen Tagen. Und so glaube ich, dass wir außerhalb von Babylon leben können, obwohl wir immer noch mitten in der Welt sind. Und das kann manchmal sichtbar werden. Manchmal führt Gott das so, dass es sehr dramatische Situationen gibt. Also ich denke jetzt gerade an Luther zum Beispiel, an diesen Showdown da, wo er dann vorm Kaiser stand und, so wird es berichtet, gesagt haben soll, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ja, das kann aber auch im Kleinen sein, ne? Dass da vielleicht gar keiner was von mitkriegt. Wenn jemand vielleicht, Erzieher ist und da bei der Gender-Ideologie nicht mitmacht und so weiter und so fort. Ne? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Deswegen kann ich dir kein Standardrezept geben, was es bedeutet, aus Babylon herauszugehen. Ich kann dir nur diese Rahmenbedingungen schildern. Ich kann dich nur ermutigen, aus Babylon rauszugehen. Wie gesagt, hier in Streckenabschnitt 9, das ist ja Teil der Glaubensschule, also ein Training, als Jünger zu leben. Hier geht es tatsächlich ganz, ganz bewusst darum, das haben wir so geschrieben, das zu trainieren, das Rausgehen. Also wir fangen erstmal damit an, wie ist das mit deinem Weltbild? Ne, man guckt erstmal, was glaubt man eigentlich? Ne? Wer regiert die Welt und so weiter? Viele sehen das ja, haben da andere Vorstellungen, dass man da erstmal guckt. Und dann guckt man und denkt nach, okay, Satan regiert die Welt. Wie ist das dann mit den Grenzen unseres Gehorsams? Bis wohin sollen wir gehorchen, bis wohin nicht? Und was bedeutet es, als Botschafter des lebendigen Gottes zu leben? Was bedeutet es, aus Babylon auszuziehen? Das haben wir hier einfach so in so einer Trainingsform gemacht, also auch mit Impulsfragen, dass man einfach für sich reflektieren kann. Was habe ich eigentlich zu der Thematik geglaubt und wie sehe ich das heute? Und was bedeutet es für mich, jetzt in dieser Situation rauszugehen und so weiter? Das ist halt sozusagen das Trainingsprogramm zu diesem Thema. Wenn dich das anspricht, kannst du dir das gerne zukommen lassen. Genau, ihr habt es ja schon durchgemacht, ne? Wie waren so eure Erfahrungen mit Band 9? War das herausfordernd oder war das easy für euch?
Tja, was soll ich sagen? Also das ist unterschiedlich. Kommt immer drauf an, wo die Einzelnen stehen. Und auch wie der Heilige Geist so an den Geist der Geschwister kommen kann, wie weit man sich öffnet. Aber wir haben überhaupt mit der ganzen Glaubensschule total gute Erfahrungen gemacht und das ist euch wirklich gut gelungen oder dir gut gelungen, euch gut gelungen, da Jüngerschaft zu vermitteln. Das kam, die ganze Glaubensschule kam zu einem Zeitpunkt raus, wo es wirklich jetzt nötig ist, die Leute zu jüngern. Die alle umherlaufen, die Schäfchen, und ohne Jüngerschaft sind, ist nicht gut. Und da ist so eine richtig gute Basis, die biblisch fundiert und auf dem Wort Gottes gegründet ist. Aber weißt du noch was zu Band 9? Das ist nun auch schon wieder so einiges her. Wir sind durch, wir freuen uns auf Band 10. Und jetzt sind wir gerade, Streckenabschnitt 4 hat auch seine Herausforderung, Türen offen für einen Feind, ne? Also, aber macht Spaß. Also man räumt immer wieder auf. Mir ist auch wieder einiges aufgefallen, was ich wegschmeißen musste. Eine Sache, die ich da noch hinten versteckt hatte, war ich mir nicht so sicher, ob ich die wegschmeißen muss oder behalten muss. Aber es ist einfach ganz, ganz, ganz super, so diese ganzen praktischen Dinge. Und da sein Herz reinzuhalten, darum geht es ja. Sein Herz reinzuhalten und Jesus nachzufolgen. Und so werden wie er. Und das geht halt nur, wenn man Ballast abschmeißt. So zu 9 habe ich jetzt nichts gesagt, aber das ist aber eine gute Ergänzung zu all den Büchern, die ihr auch rausgegeben habt, sowieso. Ne? Vielleicht, Jürgen, bist du da? Weißt du vielleicht was zu Band 9? Willst du was sagen? Also Philipp fordert ja jetzt hier auf und du er ist ein guter Zuhörer.
Ich überbrücke noch mal ganz kurz. Also die Bücher sind geschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das merkt man ganz deutlich. Wenn man ihm die Leitung gibt, bevor man reingeht in diese Zeiten, dann wirkt der Heilige Geist. Ja? Und es ist richtig stark, was dabei rauskommt.
Ja gut, dann will ich da auch noch ein bisschen zu sagen. Ne? Das wurde ja quasi genötigt. Ja. Nein, es war aber so, dass uns das natürlich auch sehr bewegt hat, der Band 9, das ist klar. Und es waren einige Sachen auch dabei, die man schon kannte. Und es war natürlich auch viel Neues. Also es waren unheimliche Erkenntnisse, da spreche jetzt mal für mich, die ich daraus ziehen konnte, die ich gewonnen habe dadurch. Also das war schon klasse. Und ich kann mich sonst auch nur den Reden meiner Vorrednerin anschließen. Das war natürlich alles wunderbar, ne, mit dem Weg.
Vielen Dank. Genau, also es ist sehr unterschiedlich, wie Jutta sagt, das kommt wirklich darauf an, wo man steht. Ihr habt eine gute Vorprägung, ihr seid ja hier in der Gemeinde unterwegs und Bernd und Karin haben euch ja sicherlich nicht gelehrt, dass das hier so von Gott käme und so, deswegen, nur ich glaube tatsächlich, dass das für einige Menschen, die so aus klassischer Prägung kommen, sehr herausfordernd sein kann und auch noch sehr herausfordernd sein wird, wenn wir jetzt auf die kommende Zeit gucken. Weil ich glaube, es kommt so ein Punkt, es wird immer schwerer, an diesem alten Weltbild festzuhalten, dass das doch gut sein muss, was da so kommt, von oben in Anführungsstrichen. Es wird ja immer offensichtlicher, es wird immer absurder, es wird immer dämonischer. Und viele Christen versuchen immer noch, das irgendwie so in ihr Weltbild zu quetschen. Und ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr schwerer. Und wir dürfen einfach auch so ein bisschen nebenher laufen und gucken, wer ist da einfach offen dann für die Thematik und wer nicht. Wir können es ja auch nicht erzwingen. Aber wenn dann Bereitschaft da ist, ist es natürlich gut, wenn man sich aufgrund des Wortes Gottes dann gemeinsam mit den Menschen darüber austauschen kann. Okay, Nadine, hast du noch was, was du dem hinzufügen willst? Ich hoffe, ich habe das jetzt nachvollziehbar darstellen können, wie das mit dem Rausgehen ist. Es ist ja auch, ne, Babylon, Rausgehen-System. Es ist erstmal was Geistliches, dass wir innerlich festgelegt sind auf den Kurs Gottes und dass wir uns nicht korrumpieren lassen. Das ist in allererster Linie das Rausgehen.
Ich würde gerne den Blick jetzt nochmal auf was anderes lenken. Simon, wenn du mich gerade hörst, komm mal rein. Der Simon hat eine Gabe, also der hat ganz viele Gaben, aber er hat eine Gabe, das Wort Gottes auszulegen. Komm mal, du predigst jetzt mal hier eben eine Runde. Der Simon erzählt euch jetzt was über die Offenbarung, über das Öffnen des Buches. Was du vorhin erzählt hast. Mach mal.
Oh, gut. Okay. Ich war gerade im tiefen Gespräch. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Mir ist was aufgefallen, als ich... also es geht um diese Stelle, wo Johannes sieht, dass der Vater im Himmel so ein Buch in der Hand hält und die alle irgendwie danach suchen, wer dieses Buch öffnen und da drin lesen darf. Und da ist mir was aufgefallen. Also die machen riesen Tamtam, ja. Es gibt keinen auf der Erde, der das lesen darf. Keinen im Himmel, der das lesen darf. Keinen unter der Erde. Ein riesen Tamtam. Also echt, es muss wohl Zeit vergehen. Und zwar so viel Zeit, dass Johannes anfängt zu weinen. Weil er irgendwie mitkriegt, das ist hier ganz ernst. Also irgendwie ist ihm die Bedeutungsschwere dieses Buches, was der Vater im Himmel in der Hand hält, irgendwie sehr klar. Und er fängt an zu weinen. Und dann dreht sich einer von den Ältesten rum und sagt, ey, pass mal auf, das ist alles geplant. Spoiler. Der Löwe von Juda. Und Juda, genau. Der hat überwunden, genau. Der hat überwunden. Und zwar der Löwe von Juda. Und Juda ist die Wurzel Davids. Da kommt plötzlich der Name David, das ist mir aufgefallen. David kommt da drin vor. Das muss man sich überlegen. Der hat überwunden. So, und dann wurde ich jetzt, hör mal auf, ist gut jetzt. Und ich habe mir überlegt, was ist das für eine Situation? Wer hat das geplant? Was ist das für eine Situation? Und wenn ich mir überlege, was dann passiert, also dass dieser Löwe von Juda kommt wie ein Schaf und es wird wirklich dann nur noch von dem Lamm Gottes geschrieben. Für uns ist das kein Thema, weil wir wissen, Löwe und Lamm, für uns ist das so normal. Aber für Johannes war das offensichtlich nicht so normal oder zumindest war das, also er schreibt es auch so, also vom Schreiben her ist es so, das ist eine ganz deutliche Sache. Er erwartet jetzt einen Löwen und da kommt ein Lamm. So, und da kommt ein Lamm. Ja, das ist. Und dieses Lamm nimmt dieses Buch und jetzt passiert etwas, was mir immer Angst gehabt hat. Er öffnet das erste Siegel und die Apokalypse geht los. Und zwar heftig. Ihr wisst das. Siegel, Posaunen und alles und Donner, Blitze, Blut, Wermut, alles. Und als ich darüber nachgedacht habe, da war mir völlig klar, auch vor allen Dingen, was dann für ein Gesang kommt. Das Lamm hält dieses Buch hin und es wird gepriesen. Und zwar für was preist man das Lamm? Dass es errettet hat, dass es Menschen errettet hat. Und in dem Augenblick war mir klar, was da passiert. Jesus kriegt von seinem Vater das Buch der Namen, die er errettet hat. Das steht da so nicht. Ich bin da noch so ein bisschen am Kauen. Das steht da so nicht. Aber das ganze Brimborium, ich nenne das jetzt mal so, das ganze aufgezäumt, dieses Planen. Die Ältesten wussten ja, was passiert. Das war ja kein echtes Suchen. Die Ältesten, ja, mach mal keine Sorgen, wir finden schon einen. Das war geplant. Und warum plant man sowas? Weil es hier um echt was wirklich Wichtiges ging. Das ist kein Spaß. So sehr nicht Spaß, dass Johannes weinen musste. Und ja, das war halt so meine Schlussfolgerung. Das muss das Buch des Lebens sein. Weil an welcher Stelle redet Jesus von Büchern? Genau, wenn es um diese Thematik geht. Ja, die Jünger kommen super stolz an und sagen, die Dämonen sind geflohen, wir haben Krankheiten geheilt, wir haben alles Mögliche gemacht. Und er so, schon okay, das war gut, aber seid nicht so stolz, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und deswegen, also wie gesagt, habe ich das so interpretiert, dass diese Stelle ganz bedeutsam ist und so deutlich zeigt, was Jesus wirklich getan hat. Und dass es keinen gibt, der das Recht hat, diesen Preis, nämlich unseren Namen, zu empfangen und darin zu lesen, als Jesus alleine.
Ja? Danke, Simon. Warum wollte ich jetzt gerne, dass Simon das erzählt? Er hat vorhin noch dazu gesagt, das hat er jetzt nicht gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich das dann dazu gedacht habe. Naja, auf jeden Fall war das dann so, wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, du hattest gesagt, es ist eigentlich egal, was die Leute jetzt für eine Endzeitmeinung haben, wir haben unsere und andere haben andere und trotzdem arbeiten wir voll gerne mit ihnen zusammen, weil das Fundament stimmt. Es gibt Dinge, da kann man drüber diskutieren, weil es ist nicht völlig eindeutig. Man kann seine Meinung dazu haben. Es gibt Dinge, die sind eindeutig und da wird nicht drüber diskutiert und fertig ist die Sache. So, und dann, willst du was sagen?
Das ist der fehlende Teil. Genau. Ich habe gerade von Apokalypse gesprochen. Und mir wurde so plötzlich so klar, wenn ich über die Apokalypse nachdenke, dann habe ich echt Schiss davor, da durchzugehen. Ich will jetzt nicht über Endzeit und wann und wer und wie, aber ich habe immer Angst gehabt. Und in dem Augenblick habe ich gesagt, warum sollte ich Angst haben vor dem, was da passiert? Ja, das Öffnen der Siegel hat offensichtlich Auswirkungen auf die Welt, die für einige sehr schrecklich zu scheinen mag. Aber ich will nicht wie der ältere Bruder von der Geschichte dem verlorenen Sohn da stehen, da wo Jesus größtes Glück empfängt und Angst haben. Ja? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Apokalypse mal anders zu lesen, nämlich als den Sieg, der er ist, weil Jesus öffnet seinen Preis. Und ich wüsste nicht, welches Kind Angst und Furcht empfindet, wenn ein Geschenk geöffnet wird und vor allen Dingen eins, was verdient wurde. Und das ist das, was ich, glaube ich, noch gesagt habe. Das fehlte jetzt.
Genau. Und das hast du so schön formuliert. Besser hätte ich es überhaupt nicht machen können. Und das ist das, was ich meine. Das war unser Gespräch beim Abendessen. Cool, oder? Cooles Gespräch. So, auf jeden Fall, ich wollte, dass Simon das erzählt, damit wir den Blick darauf richten, um was es geht. Und zwar auch jetzt, bevor die Siegel geöffnet werden, in dieser Zeit, wo es Herausforderungen gibt. Und in der Zeit, wo es noch Herausforderungen geben wird. Wir können voller Freude da durchgehen. Wir können mit einem Lachen da durchgehen. Wir können mit Jubel da durchgehen. Wir können sogar mit Jubel da reingehen. Und wenn wir diese Position einnehmen und sagen, ja gut, wenn da jetzt sowas kommt, wir können uns darauf vorbereiten. Aber wie bereiten wir uns darauf vor? Beginnen damit, am besten zu jubeln. Danke, Herr, dass ich lernen darf. Danke, Herr, dass ich wandeln darf in deinen Werken. Danke, Herr, für die Muckibude, in der ich jeden Tag deine Gewichte stemmen darf, Herr. Wisst ihr, ihr müsst euch, guck mal, Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die haben nicht von vornherein diese Ausdauer, diese Muskeln oder sonst was. Die gehen da Tag ein, Tag aus hin, die trainieren, die haben ihren Trainingsplan. Und wenn sie den einhalten, dann können sie da hinkommen, was sie wollen, ne? Also Fitness, Muckis und so. Wir sind aber auch in einem Fitnessstudio und wir können entscheiden, trainieren wir jeden Tag, trainieren wir 5 Minuten, trainieren wir 3-mal am Tag. Wir können entscheiden, wie wir uns trainieren lassen wollen vom Herrn. Und deswegen nehmt eure Trainingszeit ernst. aber macht sie mit Jubel, macht sie mit Freude und sagt Halleluja. Also wir haben das tatsächlich, ja sag mal, also wir haben das schon öfter gehabt, wo ich dann so, oh Schatz, und überhaupt, und Philipp sagt dann, super Liebling, du darfst lernen. Und ich so, ja, ich weiß. Okay. Danke, Jesus. Ich meine, es ist jetzt total lustig.
Das ist tatsächlich nicht übertrieben.
Das ist wirklich, also und dann heule ich wirklich. Ich tue nicht nur so, ne? Also wirklich. Und dann mache ich diese, ich mache das dann tatsächlich auch so. Also bildlich, ich mache das. Und ich heule dabei. Und ich sage, danke Jesus, ich darf lernen. Und ich bin dir so dankbar. Und ja, ich werde siegreich. Und ich heule dann wirklich, weil es ist ein schmerzhafter Moment. Aber plötzlich ist es leichter. Tatsächlich auch, indem man den hier macht und sagt, ja, okay. Puh, tut weh. Oh. Der Zeitpunkt ist schon da, wo es mehr wehtut als Spaß macht. Aber juhu! Wisst ihr, dieses über den Schmerz hinausgehen. Und wenn ihr das mit Jubel tut, gibt es kein Problem. Amen.
Halleluja. Es war sehr authentisch, was sie gerade gemacht hat. Also ich kenne das so aus dem Gebetskämmerchen tatsächlich, wie sie es gerade vorgemacht hat. Das ist tatsächlich was, was ich gerade... Also ich finde, man kann das oft sehen wie eine Schulklasse. Wir sind ja Jünger von Jesus, das steht auch wörtlich Schüler, wir sind Schüler von Jesus. Und ich darf tatsächlich gerade lernen, also wenn ich proklamiere, nicht so, sagen wir mal, ich gehe von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft, wie es ja im Wort Gottes steht, ne? Ich gehe von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft, sondern Halleluja, ich gehe von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft, einfach mit Freude. Egal, und ich kann nur, also das ist gerade, das trainiert der Herr seit, weiß ich gar nicht so, noch gar nicht so lange. Also die Klasse ist relativ neu gerade bei mir. Und ich merke aber schon, es macht einen Unterschied. Also ich meine jetzt nicht sowas mit Psychotricks, sondern im Geist die Freude manifestieren. Ja? Und ich merke, es macht einen Unterschied. Und der Heilige Geist erinnert mich dann immer dran, dass ich das machen soll. Ne? Und dadurch stemmt man tatsächlich die Gewichte leichter. Das ist ganz interessant.
Auch noch eine kleine Sache dazu. Darf ich? Ja, ich sag das. Da kam er, also wir stehen dann morgens früh auf, einfach weil wir beginnen mit Gebet und Proklamation, und zwar bevor wir die Kinder für die Schule wecken. Das heißt, es ist natürlich dann auch früh. Und dann klingelt der Wecker und dann kam Philipp zu mir runter und sagte, hey, das war heute gut. Normalerweise hätte ich ja jetzt vielleicht so, Wecker, boah. Aber dann hat der Herr mich sofort daran erinnert, dass ich doch lächeln soll. Und dann habe ich das gemacht und dann war es ganz einfach. Also ich habe es jetzt mit meinen Worten formuliert, aber genau so kam Philipp, das war letzte Woche, ne? Diese Woche, kam er runter, hat mir das erzählt und habe gedacht, cool, super klasse, gefällt mir.
Also so geht man einfach von Tag zu Tag und wir wissen eben nicht genau, was das Trainingsprogramm ist, sondern der Heilige Geist macht das. Und wir leben mitten in der Welt, aber sind nicht von der Welt, weil wir uns vom Heiligen Geist trainieren lassen. Und er führt uns dahin dann, er weiß ja, welche Herausforderungen man überwinden muss. Weil der Heilige Geist weiß, manche, die sind Langstreckenläufer und die müssen was anderes trainieren als die Hürdenläufer. Ne? Anderes Trainingsprogramm. Und das ist einfach gerade unser speziell zugeschnittenes Trainingsprogramm vom Heiligen Geist. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, durch diese Zeit zu gehen, mitten in der Welt. Wir nehmen das wahr, aber wir lassen uns nicht die Freude rauben, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und alleine das ist ja der Punkt. Dadurch lebt man schon als Überwinder, weil der Feind will ja nicht, dass wir Freude haben. Ne? Gott will, dass wir Freude haben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und dann haben wir schon einen Etappensieg errungen, sage ich mal. Also deswegen, das ist richtig schön. Und ich möchte jetzt zum Abschluss gerne noch, weil wir haben viel über Babylon gesprochen, den Blick auf einen Bibelvers richten. Ganz kurz noch Hinweis, wer gleich noch Gebet haben möchte, wer sich vielleicht herausgefordert fühlt in so einer Situation, wer gerne ja, einfach ermutigt werden möchte, weiterzulaufen als Überwinder und so, ich bin auf jeden Fall noch hier, wenn jemand Gebet haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, Manuel, ob du auch noch Lust hast, Manuel ist, ich habe euch noch gar nicht das Team vorgestellt. Sorry, vielleicht machen wir es morgen. Einige sind schon im Bett. Sorry. Manuel ist unser Gebetsteam und ja, den Rest habt ihr schon vorne gesehen. Wir sind auf jeden Fall noch da. Das wollte ich nur sagen. Sonst können sie auch morgen kommen. Also alles gut, ganz entspannt. Nur wenn ihr jetzt gleich noch gebeten möchtet, kommt einfach vorbei. Ich möchte gerne noch einen wunderschönen Vers mit euch angucken. Jesaja 33, Vers 20. Und zwar ist ja die Frage Babylon oder Zion. Ja, natürlich, Jesus Christus, das Fundament, Jeshua HaMashiach oder die Welt, Babylon. Und das ist keine Gelehrtenfrage, das ist kein Abwägen, das ist keine theologische Spitzfindigkeit, es ist im Prinzip die Frage nach ewiger Verdammnis oder ewiger Errettung. Denn die Bibel sagt ja ganz klar, haben wir gelesen, Offenbarung 18, Babylon wird fallen, aber Zion bleibt ewig bestehen. Und das haben wir hier in Jesaja 33, Vers 20. Schaut Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht mehr wandert, dessen Flöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen Seilen keines je losgerissen wird. Zion, unsere wunderbare, sichere Wohnstätte. Und genau, hier steht sichere Wohnstätte. In einer anderen Übersetzung heißt es, schaut Zion an, ich glaube, das ist die Elberfelder, Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte. Und das ist unsere Verheißung. Sichere Wohnstätte oder wie Elberfelder sagt, sorgenfreie Wohnstätte. Ah, wunderbar. Ja, da steht es tatsächlich. Schaut Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Flöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerreißen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man das anguckt, also wenn man darauf seinen Blick gerichtet hält und diese Sachen halt zur Kenntnis nimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich ermutigt das, wenn man diesen Blick hat und wenn man weiß, egal was jetzt hier das Weltsystem für ein irres Zeug abzieht, nach meiner Einschätzung, wir reden vielleicht von Jahren, ja, wir reden von ein paar Jahren und das hier ist die ewige Wohnstätte, das ist die sorgenfreie ewige Wohnstätte und wir dürfen dieses himmlische Jerusalem sehen. Und in Offenbarung 21 ist eben die Rede auch von den Straßen voller Gold. Durchsichtiges Gold, durchscheinendes Gold. Bitte? Du darfst das gleich gerne singen. Ja, ihr könnt das ja spielen. Und ich bin dann hier zum Beten gerne. Ne? Genau, wir haben da mal ein Lied aufs Herz gekriegt mit Straßen voller Gold. Halleluja. Und das möchte ich euch einfach noch zum Abschluss hier vor Augen führen. Wir leben frei von den Einflüssen dieser Welt, weil unser Blick auf unser himmlisches Zuhause gerichtet ist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wenn dann jemand ankommt und einen manipulieren will, finde ich, verfängt das nicht so leicht, wie wenn man in den Sorgen des Alltags unterwegs wäre. So wie Jesus das ja auch in Lukas 8 beschrieben hat. Ne? Eines von diesen vier Feldern ist das, wo jemand sich von Sorgen ablenken lässt. Und wir schauen auf Zion, wir lassen uns nicht verunsichern, sondern wir gehen unseren Weg im Namen Jesus mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Halleluja. Und Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns in deinem Wort zwar sagst, was der Feind plant, aber dass du uns diese Verheißung vor Augen malst, dass unsere Herzen fest auf Zion blicken dürfen, unsere sichere Wohnstätte, wo wir unser Bürgerrecht bekommen haben durch das Blut des Lammes Jesus Christus, wo wir frei geworden sind, wo wir versetzt worden sind vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Und Vater, ich danke dir, dass du uns zeigen willst, wie wir als Überwinder leben dürfen in dieser Zeit, die auf der Wahrheit deines Wortes gegründet sind. Dass wir uns nicht verführen lassen von den Wegen des Feindes, denn die widersprechen deinem Wort. Und wir sind gegründet in der Wahrheit deines Wortes, Vater. Wir danken dir, dass wir einfach uns freuen dürfen auf diese Straßen voller Gold. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt in dieser Zeit, bis die Hochzeit von Jesus stattfindet, die Hochzeit des Lammes, dass wir jetzt einfach als deine Braut in der Ernte gefunden werden dürfen, als Arbeiter in deiner Ernte. Wir wollen uns nicht irgendwo verkriechen und verstecken und auf die Entrückung warten, Herr, sondern wir wollen, wenn du kommst, in der Ernte gefunden werden. Und Herr, wir wollen uns nicht verunsichern lassen, sondern wir erwarten eine große Ernte in dieser Zeit. Denn auch die Weizenseite geht jetzt auf, nicht nur die Unkrautseite. Und es ist diese Zeit und es ist ein Vorrecht, geboren zu sein für eine Zeit wie diese. Amen und Amen. Halleluja.